Gut, ich würde mal ein bisschen einführen in das Thema, wo wir da eigentlich stehen mit der Agrarpolitik und dem, was da passiert in dieser Branche. Ein paar einführende Worte, ein paar Zahlen. Es gab 1999 in Deutschland 472.000 aktive Höfe. Im Jahr 2013, also 14 Jahre später, statt 472 noch 286.000 Betriebe. Das ist ein Prozess, den man nicht so richtig mitkriegt, weil es ist ja alles noch grün und bewirtschaftet, aber es ist ein enormer Strukturwandel, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, der gekoppelt ist mit einem Verlorengehen einer ganzen Branche, weil zu diesem Höfesterben geht parallel ja auch das Bäckereien- und Metzgereiensterben. Es gibt auch überall noch Backwaren, aber die kommen eben aus Backfabriken statt, also wird eben aufgebacken. Und bei den Metzgereien ist es eben ähnlich, also aus großen Strukturen, wo die Sachen dann herkommen. Parallel aber natürlich auch ein Sterbeprozess, über den man auch viel redet, eben Insektensterben, weil die Agrarlandschaft es eben gar nicht mehr hergibt. Es sieht ein bisschen wirklich aus nach einem großen Sterbeprozess. Das ist auch eigentlich, wenn man auf diese Situation schaut, wirklich desaströs. Wir reden heute ganz viel zum Glück über die Klimakrise. Zum Glück, wenn man die Wissenschaftler fragt, was die dramatischsten Entwicklungen des menschengemachten Veränderungsprozessen auf der Erde sind, dann kommt der Biodiversitätsverlust eigentlich noch deutlich vorne. Pro Tag circa 100 Arten, die aussterben weltweit und eben jetzt auch natürlich nochmal durch Klimawandel verstärkt. Aber im Prinzip ist es, weil eben ganz ein Großteil davon sind Insektenarten, die nichts mehr zu fressen eben finden. Weil die Agrarkultur, wenn man mal mit einem Bienenauge oder mit einem Insektenauge durch die Landschaft fliegt, man sieht, da ist eben nichts mehr. Also grüne Maisbestände nähren da nicht. Also das ist auch eine unglaubliche Entwicklung. Der zweitschlimmste, auch nicht mehr rückholbare Prozess ist der Stickstoffkreislauf, der komplett außer Rand und Band ist. Und natürlich der Klimawandel, wo auch außer Rand und Band ist. Bei allen drei diesen genannten Prozessen spielt die Landwirtschaft eine sehr bedeutende Rolle. Also auch beim Klimawandel schätzt man in Deutschland, dass die Art der Landbewirtschaftung 10% nimmt davon Einfluss in Deutschland. Weltweit sind es bis zu 30%, weil eben Moore kultiviert werden, dadurch CO2 in die Atmosphäre geht, weil Methan ausgegast wird durch Stickstoffdüngung und Massentierhaltung. Und das sind eigentlich Faktoren, die sind enorm. Also die Landwirtschaft hat da einen riesigen Einfluss. Stickstoffkreisläufe ohnehin. Also was da in die Meere geht, Flüsse und Meere geht, kommt eben aus der Stickstoffdüngung unserer sogenannten modernen Landwirtschaft. Das passiert einfach so. Jetzt könnte man sagen, Ökolandbau ist es natürlich ganz anders, ist es auch. Also der Ökolandbau ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung, aber auch da sind wir, das System ist das Gleiche. Also auch im Ökolandbau findet momentan Konzentrationsprozesse statt. Kleine selbstständige Fachhändler, Bioläden hören auf, die großen Ketten Dens, Denre und wie sie Dens und Alnatura übernehmen die. Es nimmt da auch der Anteil an Ware, der international irgendwo auf der Welt erzeugt wird, nimmt eben zu. Also der Ökolandbau an sich muss aufpassen, auch nicht mitzuschwimmen mit einer Entwicklung, die man eigentlich nicht will und eigentlich auch nicht passt, weil Ökolandbau an sich eigentlich auf Vielfalt und Regionalität setzt. Aber da, genau, passiert eben das Gleiche. Auch da werden Betriebe mehr oder weniger gezwungen zu wachsen. sich zu spezialisieren, zum Beispiel auch Tierhaltung und pflanzliche Erzeugung zu trennen. Das passiert auch, ohne dass man es groß mitkriegt. Hören Sie mich eigentlich gut hinten? Okay. Dass eben Gartenbaubetriebe früher noch, also Bio-Gartenbaubetriebe, eigentlich alle noch Tierhaltung hatten und das heute eher die Ausnahme ist. Also ein Großteil der heutigen Bio-Gemüseerzeuger hat eben keine Tierhaltung mehr, braucht dann aber Stickstoffdünger. Und dann gibt es eben solche Dinge wie Haut-Haar-Federmehl-Pellets, die aus Massentierhaltung dann wieder eingekauft werden, die momentan die Verbände noch zulassen. Meines Wissens bei Demeter jetzt in 10 Jahren, glaube ich, beschlossen, das abzuschaffen, was gar nicht so leicht geht, ne, weil eben große Betriebe dann wieder sagen, wie soll man das schaffen, da umzustellen. Also das sind eigentlich Dinge, die auch nicht so toll sind. Ne? Das ist aber trotz allem viel, viel besser und auch biodynamisch und Demeter ohnehin am strengsten, aber eben auch in der gleichen Welt tätig. Ne? Also auch da muss man eben gucken, dass man die Lücken, die es gibt, eben auch schließt. Wie zum Beispiel Kälberhaltung ist auch eines dieser Themen, dass eben Kälber von der Mutter getrennt werden und jetzt die muttergebundene Kälberaufzucht zum Glück nach und nach so ein bisschen Boden findet. Also auch überall, wo man hinguckt, findet man Dinge, wo man sagt, das ist nicht so richtig toll. Wenn man nochmal aufs Große der EU-Agrarpolitik schaut, das ist auch erschreckend. Es werden eben fast 60 Milliarden Euro in der EU in die Agrarpolitik investiert. Das sind 114 Euro pro Bundesbürger pro Jahr, also auch nicht wenig. Das fließt in ein System, das die Großen fördert, das eben Flächen über die Fläche ausgegossen wird. Mehr oder weniger, die Biobauern kriegen ein bisschen mehr, aber es ist eben längst nicht so viel mehr wie die anderen. Es macht überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Trotzdem ist die Agrarlobby in einer Schiene, das auch, jetzt wird wieder entschieden in 2020, wie die nächsten 7 Jahre die Agrarmittel verteilt werden. Die werden immer für 7 Jahre beschlossen. Es sieht momentan überhaupt nicht aus, dass es irgendwie eine Chance gibt zu einer Agrarwende. Weil man könnte ganz einfach die Mittel wegnehmen von einer konventionellen Bewirtschaftung mit Mais, wo ganz klar ist, da gibt es enorme Folgeschäden durch Nitratauswaschung. Das macht keinen Sinn, das mit 114 Euro pro Bürger, also von jedem von hier, könnte man gleich mal zusammenzählen, wie viel 1000 Euro da in die Industrialisierung der Landwirtschaft investiert wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man könnte das Geld komplett wegnehmen und nur dort Geld ausgeben, wo gesellschaftliche Leistungen erbracht werden. Also für das biologisch bewirtschaften, für Heckenpflanzen, für extensive Wiesen, die weltweit artenreichsten Bestände, die wir kennen, also in der Dichte, sind Magerwiesen, die es also hier überall auch gibt. Da ist eine Artenvielfalt in einer Dichte, die ist mehr wie, also im Regenwald gibt es mehr Arten, aber da brauchen die eben größere Flächen. In der Dichte pro Quadratmeter kommt da kein anderes Biotop hin. Das könnte man fördern, ganz einfach, und dafür eben Geld, auch berechtigterweise Geld ausgeben. Also das ist bedenklich. Und wir werden als Verbraucher auch, wenn man so mal im Bioladen guckt, wenn man mal, ich sage jetzt mal bei Dens, ein Denre-Produkt, Denre-Eigenmarke einkauft, habe ich keinerlei Chance zu erkennen, wo das herkommt. Also da steht nachher drauf, Denre, ich hätte Ihnen ein Bild dabei, Frucht- und Gemüsesaft. Wird dann erklärt, also Apfel aus Apfelsaftkonzentrat, Karotte ist ein bisschen sogar ohne Konzentrat, aber dann Orange aus Orangensaftkonzentrat und Zitronen aus Zitronensaftkonzentrat und das Ganze mit EU-Non-EU. Also maximale Intransparenz, ein kleines Teil davon muss in der EU erzeugt sein, sonst dürfte es nicht draufstehen. Aber sonst kommt es irgendwo aus der Welt. Ich habe keine Chance zu wissen, wo kommt es her. Und das ist, das ist eigentlich gängig, ne? dass wir da auch keine Ahnung mehr haben, die Dinge nachzuverfolgen. Kleines Beispiel, es war im Herbst letzten Jahres, ging es durch die Presse, der Aufruf, gekaufte Milch zurückzubringen, also ein Rückruf, Warenrückruf für eine konventionelle fettarme Milch. Und dann wird eben aufgelistet, dort mussten sie das mal, da war irgendein Keim drin, mussten sie auflisten, welche Marken davon betroffen sind. Und das liest sich wirklich, also eigentlich alle konventionellen Marken, also egal ob Aldi und Lidl, Edeka und Rewe, alle durch und durch war diese eine Milch, ist praktisch die gleiche Molkerei, die in Verkehr gebracht hat, und überall ist es in diesen Eigenmarkenprodukten drin, also eine Liste von 30 Handelsmilchen, die alle von der gleichen, vom deutschen Milchkontor abgefüllt wurde. Da kann man es dann mal kurz mal merken, wie das eigentlich läuft. Wenn ich das zusammenfassend noch mal so schildere, die Agrarpolitik und unsere Ernährungssystem hat solche unglaublichen Auswirkungen auf die Gesellschaft, und wir sind uns, behaupte ich mal, längst nicht bewusst. Also das ist eigentlich einer der wesentlichen Brennpunkte unserer Gesellschaft, weil, wenn ich es mal aufzähle, von Klima eine deutliche negative Auswirkung auf die CO2 in der Luft, bis hin zu, dass wir dort eben das Potenzial einer Rückbindung in Humus gar nicht nutzen, auch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, das wird gar nicht diskutiert, weil man weiß, wenn wir das schaffen würden, weltweit einerseits natürlich biologisch zu wirtschaften, aber auch eine humusaufbauende Wirtschaftsweise einzuführen, und das irgendwie zu fördern. Dafür könnte man sehr wohl EU-Agrarmittel ausgeben, wirklich pro gespeicherter Tonne, im Boden gebundener Tonne Humus, also Humus bindet enorme Mengen CO2, dann könnten wir einen Teil wirklich sogar wieder rückbinden. Das ist zwar bekannt, ein bisschen bekannt, aber wird eben kaum auf dem Schirm überlegt, wie man es technisch in den Boden verpressen könnte, weil irgendwie dann wieder große Firmen dahinter stehen, anstatt man eigentlich eine Landwirtschaft fördert, die das von sich aus machen könnte. Also das ist ein großer Einfluss der Landwirtschaft. Dann natürlich, habe ich schon gesagt, auf Artensterben, aber auch auf Landschaftsbild, also ausgeräumte Landschaften. Dann habe ich auch kurz erwähnt, Wasserhaushalt. Das ist einmal, dass die Brunnen eben zu ein Drittel der deutschen Brunnen mit zu viel Nitrat belastet sind, aber auch wir in einer großen Hochwassergefahr, ne? Da denkt man dann, das sind Starkregen und man muss die Dämme höher bauen. Das Problem ist aber, dass die Böden das Wasser nicht mehr aufnehmen, weil eben die Regenwürmer vor allem fehlen, dadurch die Vertikalporen nicht mehr da sind und dann das oberflächlich verschlemmt und nicht mehr eindringt. Also das Potenzial eines Ackerbodens sind 600 Würmer pro Quadratmeter. Wir sind in einem durchschnittlichen Acker in Deutschland bei unter 20. Also das ist super wenig, und wenn es ein Biobauer, sage ich mal, schon gut macht, dann hat er vielleicht 50, und es sind ganz wenige, die zeigen, man kann tatsächlich 400, 500 Regenwürmer pro Quadratmeter haben. Also wir könnten alle Starkregen, die da eben viele Regenwürmer haben, die binden das wie nichts. Also da kann es mal diese 300 Milliliter regnen, die wir in Oberbayern mal hatten innerhalb von 2 Tagen, und die sind weg. Also die werden einfach aufgenommen und kommen dann langsam wieder zum Vorschein. Natürlich ist die Auswirkung der Landwirtschaft auch auf Fluchtursachen auch was man nicht auf dem Schirm hat, dass wir eben mit unserer Agrarpolitik, wo wir Hähnchenteile nach Afrika exportieren, die wir super billig in Massentierhaltung erzeugt haben und dann noch subventionieren, dass wir damit eben die kleinbäuerlichen Strukturen kaputt machen und uns wundern, wenn dann Menschen eben zu uns kommen. bin gleich am Ende mit dem Negativen. Meine These ist aber auch, und da können wir nachher auch nochmal im Gespräch drauf kommen, dass ja auch wir in einer Zeit leben, wo so eine gesellschaftliche Entwurzelung auch sichtbar wird, dass man sich eben nicht mehr verbunden fühlt. Und das war natürlich noch anders, wo ich irgendwo in meinem Tante-Emma-Lädchen einkaufen konnte und die Leute aus der Region getroffen und wusste, aha, die Milch kommt von da und das Fleisch von da. Auch das fehlt uns. Also wirklich die Möglichkeit, uns mit unserem Essen irgendwo zu verwurzeln eigentlich in der Region, weil wir da eben in der Regel gar nichts mehr wissen und dadurch eigentlich in so eine Beziehungslosigkeit reinkommen und damit auch die Landwirtschaft als Erfahrungsfeld für die Kinder wegbricht. Also auch was wir alle, wenn wir ein bisschen älter sind, noch hatten, dass wir da irgendwo Verwandte oder Nachbarn mit Höfen, wo man auch hingehen konnte, das ist heute nicht mehr so. Man kann in den Hof ja in der Regel gar nicht mehr rein. Und als letzten Punkt, diese ganzen gesundheitlichen Folgen, die mit Ernährung verbunden sind, die, wenn wir die nur, sagt man, wenn man 10% der ernährungsbedingten Krankheiten praktisch reduzieren könnten durch eine bessere Ernährung, könnten wir der Landwirtschaft das Doppelte bezahlen für gute Produkte. Also das sind ganz andere Dimensionen. Gesundheitskosten sind eben 10-fach höher, als was wir für Ernährung ausgeben. Also das sind gar keine Relationen mehr. So. Also da bräuchten wir nur ganz weniges durch eine gesunde Ernährung verändern und hätten schon ganz andere, also viel weniger Kosten bei Diabetes und was da alles damit zusammenhängt. Gut, bin ich durch, jetzt gucken wir, aber es gibt ja auch durchaus positive Entwicklungen, die eigentlich auch Mut machen. Und da kann man mal denken an Dinge wie Urban Gardening, eine Entwicklung, die seit 20 Jahren in der Welt, in der ganzen Welt, also eigentlich an allen großen Städten dieser Welt begannen, wie aus dem Nichts. Also es war eine Bewegung, die hatten sich nicht abgesprochen, aber überall entstand eine Entwicklung, dass wieder Menschen gucken, was kann ich eigentlich im Garten und auf einem öffentlichen Grün, was kann ich da wieder anpflanzen, was kann ich da bewirken und eigentlich überall wunderbare Initiativen aus dem Nichts entspringen. So, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Es gibt einige ganz tolle genossenschaftliche Formen, die sagen, wir nehmen die regionale Versorgung gemeinsam in die Hand. Kann man, wenn Sie mal nach Lübeck kommen, zu Landwege, wenn Sie mal an Tegernsee kommen, Naturkäserei Tegernseer Land, wenn Sie nach Luxemburg kommen, Naturata-Märkte, wo eben solche genossenschaftlichen Gemeinschaften wirklich einen Regionalanteil von 40% circa hinbekommen, was im Vergleich zu einem, wenn Sie jetzt mal in einen, hier gibt es glaube ich einen Dance in Schwäbisch Hall, wenn Sie mal gucken, was im Umkreis von 100 Kilometer herkäme, dann kommen Sie unter einen Anteil von sicherlich unter 5%. Ja? Also das ist jetzt meine, vielleicht sind es 7, aber ich würde sagen unter 5%, weil eben das aus der ganzen Welt kommt und aus ganz Deutschland und ganz Europa natürlich, aber aus der Region schon die ganzen Liefersysteme gar nicht da wären, weil es eben ein Zentrallager in Töpen ist, das eben dann guckt, wo die Mengen auch hinlieferbar sind. Also die haben ganz weniges aus der Region und das ist eben bei denen bis zu 40% aus der Region, das ist also rekordmäßig viel, ich denke immer, es könnte vielleicht auch noch mehr sein, aber es ist schon recht viel, weil wir dann doch eben Orangen und Kiwi und ich weiß nicht was woher auch wollen. Slow Food ist eine wunderbare Bewegung, auch weltweit, auch überall entstanden, aus Italien kommend, wo sich Menschen zusammenschließen und sich verbinden, also Städter, Verbraucher in Anführungszeichen, sich verbinden mit mit bäuerlichen Betrieben und gucken, aha, der besorgt Olivenöl und der besorgt Orangen und so weiter und so fort. Immerhin weltweit 100.000 Mitglieder, 1.500 Konvivien, die sich unter diesem Dach auch treffen. Und dann eine unglaublich schöne Bewegung, solidarische Landwirtschaft, über die wir heute noch einiges hören werden. Ein paar Worte von mir zur Einführung. So, das ist eine Bewegung, die kommt seit 10 Jahren erst verstärkt zu uns. Die ist in den USA, wo man ja sagt, da kommt ganz viel Blödes her, aber dort sind die richtig federführend gewesen. Da gab es schon circa 1.000 und in Deutschland noch 2. Und dann fing es vor 10 Jahren mit einem Mal an, dass sich solche solidarischen Landwirtschaften bilden, also ganz enge Verbünde von einem Hof mit den Verbrauchern, über das wir nachher noch hören. Es gibt inzwischen sicher 300 und es sind ganz viele in Gründung. Ich würde mal zu prophezeien wagen, dass wir da in 5 Jahren eher in Richtung 1.000 solcher solidarischen Landwirtschaften unterwegs sein werden und gar nicht alle auch erfasst sind im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Eine Bewegung mit einer ganz enormen Bedeutung auch für die Ernährungsbildung. Also das ist ganz toll. Und damit komme ich dann schon zum Ende und würde dann noch ein bisschen was über Kulturland sagen. Die These, die ich hier vertrete und die wir hoffentlich auch nachher gemeinsam vertreten, wir müssen ein Stück weit wirklich das System neu erfinden. Das jetzige System der Ernährung und der Landwirtschaft läuft in eine Richtung, die so nicht haltbar ist. Und da braucht es wirklich auch radikal andere Ansätze, regionaler, partnerschaftlicher, kooperativer, statt einem anonymen, intransparenten Konkurrenzsystem. Und es könnte wie eigentlich nochmal ein Kristallisationspunkt werden für eine andere Gesellschaft, wo man wirklich nochmal sagt, okay, das, was wir da jetzt vieles von dem, was wir die letzten 50 Jahre ausprobiert hatten, war nicht das Richtige. Wir probieren das nochmal neu. In diesem, sage ich mal, Slogan ist auch sehr stark die Kulturlandgenossenschaft gegründet worden, über die ich jetzt noch ein paar Worte Ihnen erzähle. Eine Genossenschaft, die jetzt vor vier Jahren gegründet wurde. Ich bin einer der Gründungsvorstände. Genau, da, vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich habe da eine Drittelstelle, die anderen 2/3 meiner Tätigkeit bin ich selbstständig, aber immer in solchen Projekten, wo sich Verbraucher und Erzeuger zusammenschließen auf eine, ich sag mal, partnerschaftliche Art und Weise und berate eben auch noch Höfe und Gemeinschaften in ihren Zusammenarbeitsfragen. Also wie gelingt Zusammenarbeit, ist so ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich sage, das kann man eben auch wirklich lernen. Das ist ein Feld, das wir lernen müssen und auch lernen können. Aber würde Ihnen jetzt noch über die Kulturlandgenossenschaft ein bisschen erzählen. Vor 4 Jahren gegründet, inzwischen 624 Genossen. Wir haben Land gekauft für 17 Höfe und 200 Hektar Land, was jetzt nicht wahnsinnig viel ist, aber doch eine schöne Stadt. Eben 200 Hektar Land aus der Spekulation sozusagen befreit, ja?
Der Sitz,
Hitzacker an der Elbe, sind aber bundesweit eben tätig. Man braucht einen Sitz, das ist mein Vorstandskollege, wohnt in Hitzacker, hat mir gesagt, bei ihm machen wir einfach den Sitz dieser Genossenschaft. Der Gründungsimpuls war, dass eben ein Demeterhof auf uns zukam und sagte, er verliert 20 Hektar Land, also wurde das er schon lang gepachtet hat und genutzt hat, kam der Verpächter auf ihn zu, sagte, ich muss das verkaufen, ich würde es euch verkaufen für 600.000 Euro. Und der Hof dann kurz mal in die Knie geht und sagt, das schaffen wir nicht. Also wo soll ein Hof 600.000 Euro hernehmen? Das geht nicht. Ne? Geht nicht so leicht zumindest. Und kam dann hat mitgegründet diesen Initiativkreis, wo wir sagten, da muss es doch was anderes geben. Und hatten dann gemerkt, okay, so ein Thema, das wird richtig Das wird richtig massiv zunehmen mit der Finanzkrise. Wir müssen da gucken, wie wir eine Lösung schaffen, und hatten eben gemerkt, dass es auf der anderen Seite Menschen gibt, die irgendwo Geld auf der Bank liegen haben und das auch mit mehr oder weniger blödem Gefühl nicht wissen, was passiert mit dem. Und dann dachten wir, naja, also wenn wir die zwei Seiten irgendwie zusammenkriegen, dann könnte man das doch lösen. Dann kamen wir sehr schnell auf Genossenschaft, die dafür den eigentlich idealen Rahmen bietet. Und jetzt kann man bei uns eben Mitglied werden, Geld reingeben, das auch wirklich sicher anlegen, weil die Genossenschaftsanteile ihren Wert behalten, solange das Land als Gegenwert auch da ist. Das sieht jetzt alles nicht danach aus, wenn uns die nächsten 20, 30, 40 Jahre das Land seinen Wert verlieren würde. Also so kann man ein Stück weit sich an diesem Landkauf beteiligen. Und das funktioniert richtig gut. Also das ist richtig toll, weil wir auch merken, da ist jetzt ganz viel Potenzial. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es nochmal sehr, sehr viel zunehmen. Vielleicht zur Entwicklung der Landpreise. Es hat sich eben also der erste Schritt zur Steigerung der Landpreise war nach der Ölkrise, und der zweite ganz große Steigerungsprozess war nach der Weltfinanzkrise 2007. Ab 2007 ging das nach oben, hat sich eben der Preis in Deutschland nochmal verdoppelt für Ackerland. Also war davor schon mit 15.000, guten 15.000 Euro pro Hektar auch schon eigentlich zu hoch, um es zu kaufen, aber liegt jetzt eben bei 30.000, 35.000 Euro, also 3,50 Euro den Quadratmeter. Es gibt auch noch Gegenden, wo es weniger ist, aber eben auch Gegenden wie in Bayern, da liegt der eben mal bei 8 Euro oder auch über 10, also völlig unrealistische Preise. Also das geht nicht, das kann man aus der Landwirtschaft raus nicht betreiben. Wir hatten dann eine Studie gemacht, gemerkt, es sind vor allem eben die zweite Erbengeneration, die Höfe verkauft oder Land verkauft. Die erste, die es erbt, hält es meistens noch, weil sie dann noch so den Impuls auch sich verpflichtet fühlt. Die zweite verkauft dann oft, und das können die Landwirte eben nicht stemmen, und dadurch kommen eben auch die außerlandwirtschaftlichen Investoren, eine Entwicklung, die in Deutschland, aber auch weltweit von wirklich also zunehmender Bedeutung und auch negativen Einfluss ist, ne? Dass eben Geld aus irgendwelchen Rentenfonds in Land fließt, und das ist wirklich total bedenklich. Wenn man sich nochmal eine Schleife überlegt, man würde das weltweite Ackerland verteilen auf alle Menschen, käme man auf 2000 Quadratmeter, die eigentlich jedem von uns indirekt zustehen. Das ist lustigerweise in Deutschland genau das Gleiche. Also auch in Deutschland liegen wir da genau im Schnitt. Jeder Deutsche hat eigentlich einen Anspruch, in Anführungszeichen, mit Geburt von 2000 Quadratmeter. Eine Idee, die wir da entwickelt hatten, war, naja, also das ist natürlich einiges, sich die zu kaufen, in Anführungszeichen, aber die Kulturland bietet eben die Möglichkeit, dass man sagt, wenn man jetzt bei einem Landpreis von irgendwie 30.000 Euro, wären das eben 6.000 Euro, könnte man seine 2.000 Quadratmeter praktisch indirekt kaufen und damit auf Dauer eigentlich aus der Spekulation rausnehmen. Eigentlich ein ganz schönes Bild, das uns da kam. Und die Lösung ist eben, dass wir jetzt für Höfe, die auf uns zukommen und sagen, wir haben da ein Problem, die dann bei uns anklopfen, sagen, könnt ihr das mit uns machen? Und wir dann sagen, okay, also wir kaufen nur Land für Höfe, die auch ein Umfeld haben. Wir würden jetzt nicht Land kaufen für einen, also wir kaufen nur für Biobetriebe, das ist das eine. Aber wenn das jetzt einer ist, der, sage ich mal, Milch, Biomilch erzeugt und das an eine Molkerei liefert und keinerlei Endkundenbezug hat, dann tun wir uns schwer, weil wir eben die Menschen im Umfeld brauchen. Wenn wir aber eben für Höfe wie Sola, wie Hall Land kaufen, dann gibt es da ein aktives Umfeld, dann können wir dort in diesem Umfeld zeigen, guckt mal, da, ihr könnt jetzt gemeinsam sichern wir das Land für diese jungen Leute. Und das ist eben die Idee, dass wir dann so wie jetzt für die Solawi Hall im Umfeld Genossen finden, die bei uns Mitglied werden. Ab 500 Euro kann man Mitglied werden und nach oben auch keine Grenzen. Also wir haben Menschen, die uns auch 100.000 Euro vertrauensvoll als Genossenschaftseinlagen gegeben haben, weil sie sagen, das ist eigentlich schon eine ganz hohe Sicherheit, weil es ja über Boden auch gesichert ist. Also das ist die Idee. Wir haben da ganz wenige Vorgaben, die wir den Bauern, Bäuerinnen und Gärtnerinnen und Gärtnern auch vorgeben. Sie müssen öko bewirtschaften. Sie müssen 10% der Flächen besonders naturnah bewirtschaften mit Streuobst, mit Blühpflanzen, mit Biotopen, mit Hecken, was auch ein einigermaßen guter Biobetrieb relativ leicht auch hinkriegt. Und sie müssen eben regional eingebunden wirtschaften, also sich mit Direktvermarktung, mit Schulklassenarbeit, pädagogisch oder Naturschutzgruppen eben eingebunden sein. Und die kriegen dann tatsächlich eben einen unbefristeten Pachtvertrag, den wir gar nicht kündigen könnten, wenn wir es, also wir wollen das ja auch nicht, das ist ja genau Sinn und Zweck der Kulturlandgenossenschaft, das eben wirklich auf Dauer anzulegen. Und da bieten jetzt eben auch die Möglichkeit seit kurzem, dass man Anteile, wenn man sagt, okay, wenn ich mal nicht mehr bin, dann erben das meine Kinder oder wer auch immer und die holen das dann wieder raus, dann ist es ja wieder theoretisch frei. Man kann eben diese Anteile auch in eine Stiftung reingeben, sodass es dann wirklich eben auf Dauer, dann gehören diese Genossenschaftsanteile in der Stiftung und sind dann eben auf ewige Zeiten in diesem Stiftungseigentum. Also das ist jetzt doch eine Lösung, wo wir denken, das macht richtig Sinn. Wenn man guckt jetzt aus Sicht der Bauern, das habe ich schon gesagt, das Wichtige aus Sicht der Mitglieder, eben ab 500 kann man reingehen, man bekommt keine Rendite, also das macht es ein Stück weit, kann man sagen, boah, das ist ja dann nicht sehr lukrativ. Allerdings ist es halt so, wenn wir Rendite zahlen wollten, müssten wir eben höhere Pachten verlangen. Also wir verlangen wirklich das Niederste, was eben so geht. Wir brauchen am Anfang auch eben eine gewisse Anfangsaufbauphase, aber sind da deutlich, deutlich unter dem, was sonst verlangt wird. Und das geht eben nur, weil wir da keine Rendite bezahlen können. Man hat keine Ertragsbeteiligung in irgendeiner Art und die ersten 5 Jahre ist es auch fest. Also man kann es die ersten 5 Jahre nicht kündigen und ab dann könnte man das jährlich wieder rausnehmen. Wenn Genossen wieder rausgehen, gucken wir, dass wir das mit neuen Genossen auffüllen. Wir sind jetzt dann um die 5 Jahre und es sind aber so gut wie, ich glaube, 1-2 Kündigungen, die das mal irgendwie halt das Geld brauchen. Das ist ja auch voll okay. Das können wir ganz leicht durch weitere Genossen eben auffüllen. Genau, seit kurzem haben wir eine neue Website, die sich jeder vielleicht ganz leicht merken kann, kulturland.de. Also Kulturland ist ja, glaube ich, schon ist ja schon im Titel drin, für was wir stehen, wirklich dann eine Agrarkultur, Landbaukultur wird zu ermöglichen. Also unter kulturland.de können Sie reingehen und finden, den hätten wir Ihnen auch gerne gezeigt, den Kampagnenfilm Solawi Hall. Es sind dort die 5, 6 gerade offenen Projekte, an denen man sich beteiligen kann. Wenn man drauf geht, kann man da ein bisschen runterscrollen und kommt dann auf praktisch diese Hofprojekte, klickt da an und kann sich bei jedem dieser Projekte so einen 3-minütigen Kurzfilm angucken. Die sind schön, auch der von Solawi Hall, das ist ein richtig schöner kleiner Film, wo man die Menschen sieht, wo man sieht, um was es geht. Und was die machen und was sie vorhaben. Genau, aber das müssen sie zu Hause dann leider angucken und können dann auch gucken, was für Höfe sie dann noch finden. Und das Schöne ist eben auf der Seite, dass man genau sieht, wenn ich mich jetzt mit 1.000 Euro beteilige, der aktuelle Stand der Solawi Hall, es geht um 7 Hektar Land Und insgesamt hat das 230.000 Euro gekostet und wir stehen gerade bei 102,5 oder so 1.000 Euro. Also es ist schon knapp die Hälfte beieinander, aber auch noch Luft nach oben. Also hoffen wir im nächsten Vierteljahr eben diesen Landkauf auch gemeinsam finanziert zu haben. Und das kann man eben genau sehen, wenn ich mit 1.000 Euro mich beteilige, steigt in dem Moment, wo ich das praktisch mich verpflichte, Genosse zu werden, steigt der Balken um 1.000 Euro nach rechts. Und das ist eben bei den anderen Projekten auch so, wie man es heute so macht. Aber ich finde es auch, wir hatten es auch lange überlegt, ist das zeitgemäß, aber irgendwie ist es ja genauso. Also wir können diesen Landkauf von 230.000 Euro als Genossenschaft kurz mal vorfinanzieren, aber wir brauchen, das wird durch Genossen eben hinterlegt. Ne? Also man kann eben ganz unmittelbar sagen, Mensch, was die machen, finde ich klasse. Das Geld liegt ohnehin rum. Als Reserve, ich krieg's dann wieder, auch wenn ich es zur Not wieder brauche und kann eben unmittelbar sagen, Mensch, da weiß ich doch richtig, was passiert. Das ist also insofern ich finde, ganz, ganz schöne Art, das zu machen und man sieht direkt, was man bewirkt. So viel zu meinen einführenden Worten. Sie können nachher alles fragen. Ich würde aber mal gerne unsere Co-Beitragenden alle nach vorne bitten. Und dann würden wir jetzt nämlich miteinander, also vielleicht um diese Tischchen, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, gell? Die Hoffnung auf technische Unterstützung schwindet. Wenn wir da irgendwie alle so an die Tischchen dran stehen, müsste das doch gehen, denke ich. Und ich würde... Brauchen wir nicht.